Wenn ihr letzte Woche im Gottesdienst wart, erinnert ihr euch vielleicht noch daran, wir haben mit Panorama gestartet, um diesen Überblick zu kriegen, um Dinge ganz zu sehen. Und wir haben ein bisschen über die Beschleunigung unserer Zeit, unseres Lebens gesprochen und was diese Beschleunigung mit uns macht, beziehungsweise was das für unsere Seele heißt. Und dass wir für unsere Seele auch immer wieder was anderes brauchen, Prioritäten setzen müssen und Zeiten für Gott einrichten müssen, damit diese Schale unseres Lebens zuerst gefüllt wird, wer wir sind. In seinen Augen, um dann überfließen zu können in unsere Beziehungen und dann überfließen zu können auch in unsere Aufgaben, in unsere Arbeit hinein und diese Frage der Priorisierung. Und wir haben auch da schon darüber gesprochen, dass das belastend sein kann, dass das eine Ursache dafür ist, dass es manchen Menschen in unserer Zeit einfach nicht gut geht oder dass wir müde sind, dass wir erschöpft sind, dass wir keinen Antrieb haben, die Geschwindigkeit unseres Lebens. Es gibt ganz viele Ursachen, andere Ursachen auch dafür, weshalb wir manchmal bedrückt sind. Wir haben jetzt Gebetswoche gefeiert und ich fand es total großartig, dass wir uns abends um 19 Uhr unten getroffen haben und miteinander zu beten, aber auch nicht nur zu beten, sondern auch der Austausch. Wir waren an jedem Abend mindestens 12 Leute. Da konnte man die Uhr danach stellen, wenn nur 11 waren, dass ein 12. noch kam. Das war echt spannend. Hat irgendwie gut gepasst, so als Nachfolger Jesu in der Zahl 12 unterwegs zu sein. Und es gab immer einen tollen Austausch über Worte, die Jesus gesprochen hat. Und es war so bereichernd von euch zu hören, welche Gedanken da sind, welche Empfindungen da sind, was daraus entstanden ist, auch fürs Gebet, um es vor Gott zu bringen und auch auszubeten. Und mir ist in der ganzen Woche immer wieder ein Gedanke begegnet, nicht nur im Gebet, auch in anderen Settings, in denen ich unterwegs war, eher eine Emotion, nämlich eine große Traurigkeit darüber, dass es so viele Menschen gibt, denen es seelisch, denen es psychisch nicht gut geht, die belastet sind, die irgendwie in der Finsternis hängen und nicht rauskommen. Das ist ein Riesenthema. Und ich habe mir echt schwer getan. Dachte, soll ich wirklich über dieses Thema predigen am Sonntag? Weil ich weiß, was das für ein sensibles Ding ist. Weil ich weiß, dass man das weder mit einer Predigt lösen kann, noch weiß ich, dass man alle diese Phänomene irgendwie über einen Kamm scheren kann. Es ist ein ganz weites Feld, was sehr unterschiedlich ist. Aber ich habe es total aufs Herz gehabt zu sagen, nee, geh in diese Predigt rein und sprech mal über, ich finde den englischen Ausdruck schöner, über Mental Health. Ja, also mental klingt irgendwie ein bisschen weicher. Aber vielleicht ist auch eine Gefahr dahinter, weil mental auch so klingt wie, Montag, ne? Morgen wird es schon wieder besser sein. Deutsch übersetzt geht es um psychische Erkrankung. Psyche, also ich weiß nicht, wie ihr das gehört, vielleicht bin ich auch nur so geprägt, zum Glück ist das heutzutage ein bisschen anders, aber der Zeit, wo ich noch irgendwie aufgewachsen bin, war, Psycho ist ein Schimpfwort, ja, klar, und man hat direkt vor Augen irgendwie, okay, das Wegsperren, Zwangsjacke, da ist alles, das ist aber überhaupt nicht der Punkt. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht vom Thema Psyche, einfach aus dem Internet, ja? Kommt aus dem altgriechischen Psyche, Seele. Oder auch Schmetterling. Schöner Vergleich für dich, der da drin steckt. Bezeichnet die Gesamtheit aller geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale eines Individuums oder speziell eines Menschen. Sie beinhaltet Fühlen, Denken und sämtliche anderen individuellen kognitiven Fähigkeiten. Also somit auch unter anderem die Lernfähigkeit, Emotionen, Wahrnehmungen, Empfindungen, Empathie, Wissen, Intuition oder Motivation. Also ganz viel, ganz vieles. Und ich finde mich bei einigen dieser Ausdrücke wieder und merke auch, ja, es gibt immer mal wieder bei manchen dieser Begriffen in meinem Leben Punkte, wo es belastet ist, wo es schwer wird an der einen oder anderen Stelle. Ich bin kein Experte, ja, bin kein Therapeut. Da gibt es viele gute Menschen, die sich sehr auskennen und ich finde es toll, Vorträge zu hören. Und ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken heute in dieser Predigt, dass ich jetzt hier irgendwie euch genau sage, was es mit psychischen Erkrankungen auf sich hat. Überhaupt nicht. Ich versuche da jetzt sehr demütig damit umzugehen und versuche auch verantwortlich mit diesem Thema umzugehen, indem wir das hier miteinander bewegen. Aber ich glaube, es ist ein Riesenthema in unserer Zeit, es ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und vielleicht sogar in deinem Leben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir es nicht einfach nur irgendwie unter den Teppich kehren oder außen vor lassen, sondern dass es auch in unserer Gemeinschaft präsent ist und wir darüber reden. Ich habe euch ein paar Fakten mitgebracht. Genau, da fängt es schon an. Ein paar Fakten hier von der WHO. 2019 hatten 280 Millionen Menschen eine diagnostizierte Depression und 301 Millionen Menschen litten unter einer Angststörung. Jeder achte Mensch leidet heute weltweit unter einer psychischen Erkrankung. Jeder achte. Ja, also es ist nicht so, dass wir durchzählen, wenn du die acht bist, hast du Pech gehabt. Aber jeder achte. Vielleicht sind es in unserer Gemeinschaft, weil da auch viel Gesundes miteinander unterwegs ist, vielleicht sind es hier weniger. Das ist auch gut. Und trotzdem kann man davon ausgehen, dass hier wahrscheinlich 10 bis 15 Menschen im Schnitt in unserer Mitte sitzen, die gerade unter einer psychischen Erkrankung leiden. Das ist viel. Nächster Fakt. Diesmal vom Bundesgesundheitsministerium. Fast jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Fast jeder dritte braucht Behandlung auf der psychischen Ebene im Laufe seines Lebens an irgendeiner Stelle. Weltweit zählen Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen und Schizophrenie zu den häufigsten Erkrankungen. Das ist krass. Gibt dann noch andere Forscher, die zum Beispiel sagen, in der Zeit der Pandemie, der Corona-Pandemie, die Häufigkeit von Depressionen und Angststörungen um mehr als 25% gestiegen. Also die Zahlen sind von 2019 gewesen. Also die waren noch von davor. Und das hat sich in der Pandemie bis um 25% ist das noch angestiegen. Besonders unter jungen Menschen, besonders unter jungen Leuten. Eine Umfrage in den USA hat gezeigt, 57% der Studentinnen und Studenten leiden unter Hoffnungslosigkeit und Antriebslosigkeit. Ja, wir haben eben hier mit den Mitarbeitern gesprochen, der Andi sagte, in New York 50% der jungen Leute, die Medikamente nehmen, die irgendwas verschrieben haben, um irgendwie klarzukommen mit diesem Thema. Eine ganz, ganz große Baustelle. Und ich finde, wir als Christen sollten das ernst nehmen und sollten draufblicken. Nicht, weil wir alles lösen können. Aber da kommen wir später im Laufe der Predigt hin, sondern ich glaube, weil es natürlich etwas gibt, was wir dagegen halten können. Und auch wenn das heute jetzt viel verbreitet ist und man das Gefühl hat, das ist so diese Volkskrankheit, gibt es das Thema auch schon ganz lange. Vielleicht schon immer, ich meine nicht ganz am Anfang dabei, aber ich habe euch eine Geschichte, die ich erzähle ich euch kurz, aus dem Alten Testament mitgebracht. Steht im ersten Buch Könige. Da geht es um den großen Prophet Elia. Vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört. Das war jemand, der ist echt mächtig aufgetreten. Der hat sich mit dem Götzen Baal immer irgendwie angelegt. Da gab es den König Ahab und seine Frau Isebel, die waren in dem Baalskult schwer unterwegs und hatten da ihre Propheten und ihre Priester und die haben sich da immer schwer gebettelt. Und Elia war ein mutiger Typ, der ist da immer hingegangen und ist eingestiegen und hat gesagt, hey, ihr liegt falsch. Und dann kommt es zu großen Aufeinandertreffen auf dem Berg Karmel, wo große Dürre herrschte und alle meinten, es schafft Regen, es kommt Regen. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Elia schafft es alleine gegen diese ganzen Priester von dem Baal, dass der Regen fällt und die ganzen Propheten kommen um. Sie sterben. Ein Riesenerfolg für den Elia. Aber der König ist natürlich, und seine Frau, die Isebel, die ist noch ein bisschen anders unterwegs. Die spricht was aus. Die lässt einen Boten zu dem Elia schicken und sagt, Elia, ich soll sterben, wenn dir nicht morgen das Gleiche passiert, was du meinen Propheten und meinen Priestern angetan hast. Und dieser Ausspruch, der löst bei dem Elia etwas aus. Der löst bei dem Elia etwas aus. Moment, jetzt muss ich kurz gucken, ich wollte es euch vorlesen, was es auslöst. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das ist krass, der hat einen Tag vorher, gerade eben, einen Riesensieg mit Gott errungen. Gott erfahren in einer Dimension, das ist unglaublich, da träumen wir davon. Ja? Ein Zeugnis Gottes. Und am nächsten Tag sagt er, oh, ich kann nicht mehr. Ich will am liebsten nur noch sterben. Ich bin total fertig. Krass, was da passiert. klassische Depression, würde man sagen, der irgendwie depressiv wird. Da kommt irgendwas in sein Leben hinein, da ist irgendwas passiert in ihm, was ihm alle Hoffnung, alle Kraft, alle Motivation, alle Lebensmut raubt und ihn irgendwie in die Finsternis sitzen lässt. Wenn wir heute über das Thema reden, kann ich euch nicht zu allen Ursachen für solche Phänomene etwas sagen. Ja, da kenne ich mich nicht genug aus. Ich glaube, das führt auch zu weit. Und ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Ursachen für solche Phänomene. Es gibt auch körperliche Ursachen. Ja, es ist einfach in unserem Stoffwechsel, in unserem Hormonhaushalt oder was auch immer, Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten und das bei uns auslösen. Aber ich glaube, es gibt auch, und über die möchte ich ein bisschen reden, es gibt auch manchmal geistliche Ursachen. Oder lasst uns anders drauf gucken. Nicht nur die Ursache, was ist, wo kommt es her, sondern lasst uns lieber drauf gucken, gibt es eine geistliche Protektion? Gibt es geistliche Dinge, die da sind, die uns helfen können, mit diesen Phänomenen umzugehen, wenn sie da sind, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst auftreten? Kurze Vorbemerkung, ganz allgemein. Wenn du aufgrund von psychischer Belastung in Behandlung bist, bitte geh weiter zum Arzt. Geh weiter in Therapie. Das ist gut und das ist wichtig. Möchte ich sagen, ja, es gibt auch manche christliche Zweige, die sagen, oh nein, wenn du Jesus drin hast, dann brauchst du das alles nicht. Das vertrete ich auf keinen Fall. Deswegen sage ich das nochmal so deutlich. Bitte nimm das weiter wahr. Und wenn du Medikamente verschrieben hast, dann nimm weiter deine Medikamente. Ganz wichtig. Und ich glaube, es hilft. Es hilft auch und das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Dass man sich in der geistlichen Dimension damit beschäftigt, dass man sich an Gott wendet mit diesem Thema und trotzdem professionelle Hilfe sucht und eventuell auch Medikamente nimmt. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Was können jetzt also solche Ursachen sein? Isabel, diese Frau des Königs, sie spricht etwas aus. Da ist Macht dahinter. Über den Elia. Da ist eine geistliche Realität drin. Eine Drohung. Vielleicht würde man an mancher Stelle auch einen Fluch sagen, der da irgendwie drinsteckt. Da gibt es eine Wucht, eine Kraft. Und diese Kraft kommt mit zerstörerischer Macht an die Lebenstür von Elia und klopft dort an. Und aus irgendeinem Grund geht bei Elia die Tür auf. Die Tür seines Herzens, die Tür seines Lebens. Und auf einmal, durch diesen Ausspruch, kommt Angst, kommt Isolation, kommt Depression in Elias Leben hinein. Die geistliche Realität ist unsichtbar, ja. Aber es ist eine Realität. Es gibt eine geistliche Welt, die um uns herum ist. Und die wirkt und die etwas macht. Und nur weil wir im Westen uns das nicht mehr vor Augen führen oder irgendwie verlernt haben, in dieser Dimension unterwegs zu sein, heißt das nicht, dass wir nicht die Auswirkungen davon auch auf Geist, Seele und Körper wahrnehmen, spüren können, dass sie Einfluss auf uns haben. Es gibt da unsichtbare Dinge, die unsere Lebenstüren öffnen können. Und dann eine Wirkung haben, eine Auswirkung haben, vielleicht Krankheit, vielleicht eben psychische Belastung, vielleicht emotionale Verstimmung. Und ich glaube, mit dieser Realität ist nicht zu spaßen. Goethe spricht von den Geistern, die ich rief. Ja, genau. Und nochmal, es gibt viele Ursachen. Und es geht auch nicht darum, hinter allem, was man so wahrnimmt, hinter allem, was ein Problem in meinem Leben irgendwie darstellt oder wo ich merke, da hänge ich jetzt irgendeinen bösen Geist zu suchen. Das meine ich auch nicht. Wir sollen jetzt nicht rumlaufen und irgendwas suchen und dann treiben wir da wieder was aus und da wieder was aus und machen sowas. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass das, was in deinem Leben schon drin ist, nicht das, was außenrum alles ist. Es gibt einen Grund, warum wir das nicht sehen. Das müssen wir gar nicht alles sehen. Aber das, was in deinem Leben schon drin ist, wahrzunehmen, zu erkennen und vielleicht etwas dagegen setzen zu können. Und wirklich auch nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn wir von psychischer Belastung reden oder sowas, reden wir jetzt hier nicht von Besessenheit. Auch das nochmal zu sagen. Ja, wenn ich sage, es gibt eine geistliche Welt und da kommt was in unser Leben rein, dann bist du nicht besessen und hast irgendwie einen Dämon oder irgendwas in dir. Ja, das gibt's auch, aber das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Das ist nicht mein Thema heute. Was können denn solche geistlichen Türöffner sein, die sich auf unsere Lebenstür setzen und nur darauf warten, bis die Tür aufgeht oder sogar helfen, dass diese Lebenstür aufgeht und zerstörerische Dinge, destruktive Dinge in unser Leben hineinkommen können? Ich habe eine interessante Predigt vom ICF München zu diesem Thema gehört und die benennen mal vier Dinge und ich fand das eigentlich ganz gut. Das heißt, ich nehme mal diese vier Dinge einfach mit, habe ich mir nicht selbst überlegt, sondern kommen eben vom ICF. Die sagen, eins dieser Türöffner kann sein, dass es da ein geistliches Erbe gibt. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken, ein geistliches Erbe. Zum Beispiel psychische Erkrankungen in deiner Familie, die sich irgendwie immer wieder durchzieht, die irgendwie immer kommt. Ja, da gibt es die Mutter oder der Vater, die hatte schon Depressionen oder die Tante oder was auch immer und du merkst, es ziehen sich Dinge durch. Und das hat nicht nur was mit psychischen Erkrankungen zu tun, dieses Phänomen nehme ich auch in Gesprächen immer wieder wahr, dass es spannenderweise Dinge gibt, die sich von Generation zu Generation in unseren Familien wie vererben, obwohl das nichts Genetisches ist, obwohl das eigentlich nichts mit Erbgut zu tun haben. Und die wie so eine Glocke über dieser Familie lasten. Und selbst wenn es die junge Generation sagt, oh, ich mache es anders, auf jeden Fall anders. Und ich will das anders machen, sogar so wahrnimmt. Man ist wie gefangen in diesem Ding. Und es kommt dann irgendwann doch im eigenen Leben zum Vorschein. Ich glaube, da gibt es eine geistliche Linie, die da drin steckt. Da gibt es eine Art geistliches Erbe. Ein zweiter Türöffner könnte Drogen sein. Drogen und Sucht. Ja, Kiffen ist jetzt legal. Ja, ich habe das in meiner Jugendzeit auch mal gemacht. Und ich glaube, bei diesen ganzen Themen wird manches vergessen. Nämlich, dass es da nicht nur eine irgendwie rein medizinische Kiste gibt, die man irgendwie im Blut oder irgendwas nachweisen kann, ob das jetzt schädlich ist oder nicht schädlich ist. Und es auch nicht nur eine ethische Frage ist, sondern dass Drogen allgemein uns empfindsam machen, uns öffnen für die geistliche Welt. Ein berauschter Zustand öffnet uns für die geistliche Welt. Es ist spannend, dass man sogar, wenn man mit Jesus und dem Heiligen Geist unterwegs ist, manchmal sowas wie einen berauschenden Zustand erleben darf. Und da merken wir auch, da gibt es eine Verknüpfung zur geistlichen Welt. Aber die Frage ist immer, was kommt rein? Drogen können ein Türöffner sein und allgemein Abhängigkeiten, Süchte. Ich glaube, Pornografie ist eine riesen geistliche Macht in unserer Welt heutzutage. Die hat enormen Einfluss auf unsere Lebenstüren. Die hat enormen Einfluss auf das, was in unser Leben reinkommt und uns von innen heraus füllt. Und das ist so ein Riesenthema, weil es verfügbar ist überall. Und man das Gefühl hat, hat doch eh jeder, das ist doch normal. Ich glaube, wir sollten vorsichtig mit diesen Themen sein, weil sie eine Auswirkung haben, die wir erstmal gar nicht so vor Augen haben. Drittes, natürlich würde ich sagen, ja klar, gehört da irgendwie hin, das Thema Okkultismus und Esoterik. Ja, ich weiß nicht, als ich so in jungen Jahren war, ne, da war das so Gläserrücken, Tischerrücken und sowas und das war dann so bewusst den Durcheinanderbringer irgendwie einladen und mit dem Teufel einen Pakt schließen, ja, dass das irgendwie gefährlich ist, das denken wir uns ja irgendwie schon. Da haben wir ja irgendwie vielleicht sogar ein Gefühl dafür. Würde ich auch sagen, ja, na klar, da holst du dir was rein. Aber vieles ist so weichgespült mittlerweile auf diesem Gebiet. Aber wenn es hilft, wenn es doch irgendwie gut tut, ja, dann lasse ich den mal irgendwas machen. Ich habe dem letzten mit jemandem gesprochen, der ja, ein Thema hat in seinem Leben, mit dem er nicht versöhnt ist, was er gern ändern würde und es mit seiner Mutter zu tun hat, die aber schon verstorben ist. Und dann hat er mitgekriegt, da gibt es irgendein Medium, da hat er eine Adresse, oh, da wird er vielleicht mal hingehen, um dann Kontakt aufzunehmen nur mit seiner Mutter, um das wieder gerade zu biegen. So mit dem Gefühl, ah ja, das kann ja jetzt nicht schaden, da kann ja nur was Gutes draus entstehen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denke, dass das funktioniert. Dann habe ich ihm gesagt, du, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut damit aus, will ich auch gar nicht, aber ich befürchte, dass diese Dinge funktionieren können. Nicht immer müssen, aber funktionieren können, weil es eine geistliche Welt gibt. Aber pass auf, welcher Mächte du dich da bedienst. Weißt du, was da dahinter steht? Weißt du, welche Macht da dahinter steht, wenn du ihr die Tür öffnest und was das für Auswirkungen haben kann? Ja, Silvester, so ein bisschen Bleigießen. Ach ja, komm. Oder mal ein Horoskop lesen. Na klar, würden wir alle sagen, ja, ist nicht so schlimm. Aber lasst uns nicht mit dem Feuer spielen, Leute. Da sind geistliche Mächte dahinter, die Einfluss haben. Und manchmal ist es nur der kleine Spalt, der unsere Lebenstür öffnet und diese Dinge kommen in unser Leben hinein und sie haben eine Auswirkung. Und das Vierte, das fand ich ganz spannend, den Ausdruck finde ich irgendwie schwierig, aber ich glaube, es ist real. Wir haben das formuliert, der vierte Türöffner haben sie Blutschuld genannt. Boah, finde ich irgendwie ein komischer, schwieriger Ausdruck, aber ich habe dann verstanden, was sie damit meinen. Kann man verknüpfen, auch mit einem geistlichen Erbe? Kann sein, dass es in der Familie so eine Blutschuld gab. Ne? Also das Thema andere Menschen bewusst verletzen oder sogar töten. Ein Thema ist, also wirklich etwas, wo Blut fließt, was dann an den Händen klebt oder auf der Seele klebt vielleicht auch. Auch das kann übertragen werden als geistliches Erbe, aber es kann auch im eigenen Leben liegen. Ich habe einige Jahre als Ehrenamtlicher in der JVA hier in Butzbach war ich unterwegs und habe Männer besucht, mit ihnen ins Gespräch gegangen, die aus guten Gründen im Gefängnis sitzen, weil sie eine Blutschuld haben, um es mal so zu sagen. Eigentlich fast alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten jemanden umgebracht. Und wenn du dann tiefer ins Gespräch kommst, also mit einer Person ist mir ganz extrem aufgefallen, wo die Geschichte erzählt wurde und du hast wirklich wie so eine Spirale gesehen, wie sich sein Leben, was eigentlich früher gut war, also das war niemand, der auf der Straße gelebt hat, im Gegenteil, der hat das Dreifache verdient von dem, was ich verdiene wahrscheinlich. Ja, also der stand gut im Leben drin, der hat ein gutes Haus gehabt, eine Familie gehabt, alles, was man braucht. Und auf einmal setzt so eine Spirale in seinem Leben ein, die total destruktiv ist, die irgendwie alles runterzieht und die damit endet, dass er seine Familie völlig zerstört. Und wir haben darüber gesprochen, wo das angefangen hat. Und dann erzählt er mir die Geschichte, dass sie ja schon mehrere Kinder hatten und seine Frau dann auch arbeiten gehen wollte und seine Frau dann schwanger geworden ist. Und sie dann miteinander entschieden haben, nee, wir haben eigentlich jetzt keine Zeit für dieses Kind. Und sie haben sich für eine Abtreibung entschieden. Und dieser Punkt, dieser Zeitpunkt hat in dem Leben dieser Familie etwas ausgelöst. Ich will hier kein politisches Thema aufmachen. Es ist auch nicht entscheidend, wie du ethisch über das Thema Abtreibung denkst. Wir sollten uns nicht zerstreiten drüber. Aber wir sollten wahrnehmen, es gibt eine geistliche Macht, wenn ein Leben getötet wird. Das macht was, das hat Auswirkungen. Das ist so ein Thema Blutschuld. Ja, ich will das nicht zu hochhängen, da gibt es vielleicht auch noch andere Themen, aber ich fand es interessant, dass auch diese Dinge Auswirkungen auf der geistlichen Ebene haben und irgendwie in unser Leben hinein, in unsere Seele hineinkommen können. Boah, so, wenn ich jetzt Schluss machen würde, meine Zeit ist noch nicht um, aber ich bin noch drin, aber wenn ich jetzt Schluss machen würde, würden wir alle heimgehen und sagen, oh ja, genau, hätte ich auch Nachrichten gucken können, wäre das Gleiche gewesen. Nein, ich stehe hier heute nicht, um Angst zu machen. Ich stehe hier heute nicht, um noch mehr Hoffnungslosigkeit zu vertreiben und zu sagen, passt auf, lasst uns zurückziehen, wir wollen irgendwie, lasst uns einschließen, damit ja nichts an uns rankommt. Nee, ganz im Gegenteil. Was ist denn die Lösung dahinter? Was ist denn die gute Nachricht jetzt in diesem Thema? Die gute Nachricht ist, dass es immer wieder Geschichten gibt, dass es immer wieder Menschen gibt, die davon erzählen, wie Jesus Christus in ihr Leben hineinkommt und wie auf einmal etwas in Gang gebracht wird in ihrem Leben. Was positiv ist, was die zerstörerischen Mächte klein hält. Ausmerzt, was sie aus dem Leben, aus dem Herz wieder rausholt, wo ein Licht angeht, ein Licht am Ende des Tunnels vielleicht erstmal nur, aber dieses Licht wird größer und es wächst und es weitet sich aus auf alle Lebensbereiche und erfüllt die ganze Seele. Mit Jesus Christus, der Herr ist über alle Mächte und Gewalten. So steht es in der Bibel. Das ist sein Wort. Das ist die gute Nachricht, dass das passiert. Und ich fand es schön, auch manche Geschichten zu hören in der Gebetswoche, wo Leute von euch ein bisschen persönlich aufgemacht haben und davon berichtet haben, wie sie dahin gekommen sind, was Jesus gemacht hat in eurem Leben. Wo man gefangen war, wo man wirklich in dieser Dunkelheit saß, wo man das Gefühl hat, ich bin fremdgesteuert, ich bin total unfrei. Und dann kommt Jesus Christus rein und es passiert etwas. Es verändert sich was im Leben. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, wo Jesus etwas sagt. Und ich glaube, er spricht genau in diese Situation damit hinein. Matthäus 11, Vers 28 und 29. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, kommt, kommt, alle, kommt alle. Alle, ihr seid alle eingeladen zu kommen. Wohin? Zu mir. Jesus hat einen gewissen Anspruch. Und das kam in dieser letzten Woche im Gebetsraum auch immer wieder deutlich raus, wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben. Sagen, Jesus hat den Anspruch, dass er das Licht ist. Dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er das Brot des Lebens ist. Dass er der gute Hirte ist, der weiß, was seine Schafe brauchen und sie dahin führt und nicht der Wolf ist, der irgendwie unterwegs ist und versucht zu stehlen und zu morden. Jesus sagt, es gibt die dunkle Seite der Macht und die gute Seite der Macht. Ja, für alle Star Wars Fans, ihr könnt euch da irgendwie mit eingliedern, vor Augen führen. Und Jesus sagt, und ich bin das Licht. Ich bin der Erlöser. Ich bin der, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. All die, die in der Finsternis sitzen. Kommt zu mir. Die ihr euch plagt. Die ihr euch abmüht. Die ihr müde seid. Ja, in diesem griechischen Begriff hier, die von Plagen, da kommt diese Kraftlosigkeit. Diese Antriebslosigkeit so richtig zum Ausdruck. Wenn du auf dem Boden liegst und das Gefühl hast, es geht nicht mehr. Ich kann mich noch so anstrengen. Ich kann es noch so sehr wollen. Es geht einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Und die ihr Lasten tragt, die ihr beladen seid, die ihr belastet seid, die ihr niedergedrückt seid, am Boden liegt, ermattet. Ich werde sie euch abnehmen. Luther übersetzt, ich will euch erquicken. Schön, ja? Also das ist auch so ein Begriff, der irgendwie was mit der Seele zu tun hat. Ich will dich erquicken. Ich will es wieder leicht machen. Ich will es irgendwie wieder fröhlich machen, erträglich machen, dass du wieder Freude haben kannst. Eigentlich steht da, ich will dir Ruhe bringen. Und das heißt, glaube ich, nicht mit, ich will dich ins stille Kämmerlein setzen, dass du da möglichst einfach nichts mehr hörst, alles abschaltest um dich herum. Manchmal ist das so unsere Reaktion, ne? Wenn uns alles zu viel wird, alles, nein, 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 nein. Ja, das ist auch so eine Volkskrankheit. Wir meinen, je mehr wir Nein sagen zu allem Gemeinschaft, zu allem mögen, wird es uns besser gehen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir nehmen uns raus, aber wir finden keine Lösung. Jesus sagt, ich will dir Ruhe geben. Ruhe in dir. Und das ist genau dieses Thema, vielleicht das Letzte noch mal ganz kurz zurück zu dem Bibeltext. Wir gehen hier nochmal durch, vielleicht kommt er gleich nochmal. Da ist er, genau. Ruhe für eure Seele. Da steht Psyche in diesem Text. Genau dieses Wort. Ruhe für eure Psyche. Genau da hinein in diese Thematik spricht Jesus dieses Wort. Darum geht es ihr. Für diese psychischen Belastungen. Für das, was auf unsere Seele drückt. Und er sagt, ich bin gütig und demütig. Ich werde nicht draufhauen, sondern ich komme ganz sanft. Vielleicht denkt der eine, oder was ist das mit dem Joch? Ich erkläre es euch kurz. Joch kennen wir von dem Ochsen. Also dem Ochsen auf die Schulter gelegt und dann die Gerätschaften über den Acker zu ziehen. In der rabbinischen Tradition, also Jesus war ja ein Rabbi, ein Meister, der mit seinen Jüngern gesprochen hat, war das Joch die Lehre des Rabbis. Ja, das haben die Leute damals verstanden. Das heißt, Jesus sagt, nehmt meine Lehre an, nehmt meine Botschaft an, das, was ich euch sage und lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Heutzutage könnten wir auch sagen, nimm das Evangelium, das Wort von Jesus Christus, die Botschaft von ihm in dein Leben auf und da ist, du wirst Ruhe finden. gibt ein schönes englisches Lied. Jesus is the answer for the world today, so heißt es. Above him there's no other, Jesus is the way. Jesus ist die Antwort für die Welt heute. Es gibt keinen, der über ihm steht. Er ist der Weg. So simpel, oder? Bisschen zu einfach für unsere intellektuelle Welt, oder? Komm zu Jesus. Wir haben ein Lied gesungen unter der Woche, ein paar Mal. Jesus, du allein bist genug. Und eigentlich an jedem Abend kamen wir im Austausch wieder dahin. Jesus ist genug. Wenn ich nur ihn habe, habe ich genug. Und hier hören wir das und verstehen das vielleicht auch, aber ist das in unserer Seele angekommen? Erfüllt uns das? Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Auch wenn ich den Weg nicht sehe, auch wenn ich die Wahrheit nicht immer mit meinem Geist erkennen kann, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, wo ist das Leben? Er ist es. Die Botschaft von Christus, das Wort vom Kreuz, so schreibt es Paulus, ist eine Torheit denen, die es nicht glauben können. Er schreibt, für die Juden ist es ein Ärgernis, weil diese Lehre von Jesus gefühlt so gegen dem steht oder das, was sie eigentlich denken, meinen, was Gottes Lehre wäre. Und für die Griechen oder die Heiden ist es einfach nur Unsinn. Für die ist es nicht schlüssig, für die macht es keinen Sinn. Aber Paulus schreibt, denen aber, die Glauben finden, denen, die es glauben können, denen es geschenkt wird, an Jesus zu glauben, denen ist es eine Gotteskraft. Da ist Power drin. Eine Kraft, da ist Macht drin. Und da kommt seine Kraft und sein Licht und seine Power in unser Leben hinein. Wie ging es denn eigentlich bei Elia weiter? Spannen den Bogen nochmal zurück. Elia hat vor Jesus Christus gelebt. Also da konnte man diese Botschaft vom Evangelium noch nicht so deutlich machen, aber Jesus ist Gott. Und Jesus sagt immer, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das ist eins. Und Gott begegnet dem Elia. Und Elia liegt da unter diesem Ginsterstrauch und er ist in der Wüste und er will am liebsten sterben. Und dann kommt Gott zu ihm. Und dann heißt es, da kommt ein Engel des Herrn zu ihm. Und er stellt ihm einen Krug Wasser hin und er bringt ihm Brot und er weckt ihn und sagt, Elia, Elia, steh auf, iss und trink. Und Elia wird kurz wach, nimmt einen Schluck Wasser, beißt ins Brot, guckt sich um und legt sich wieder hin, legt sich wieder schlafen. Und dann kommt folgende Bibelstelle, die habe ich euch auch noch mitgebracht. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Steh auf. Steh auf. Ich weiß, das ist viel verlangt, gerade wenn man in einer so belastenden Phase ist. Wenn man gefühlt am Boden liegt, wenn man ermattet ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht passiv werden dürfen. Dass wir nicht meinen dürfen, naja, wird sich irgendwann von alleine lösen. Sondern dass wir irgendwie uns diese Botschaft zusprechen lassen müssen, steh auf. Hol dir jemanden zur Seite. Vertrau dich jemandem an, wenn du diese Empfindungen hast, wenn es dir so geht. Schau nicht länger weg. Bleib nicht länger passiv. Wir haben hier seit einiger Zeit wieder einige Mitarbeitende in der Gemeinde, die sich unter dem Schlagwort Begleitung und Beratung versammeln oder die zur Verfügung stehen. Das sind jetzt keine Therapeutinnen und Therapeuten, aber das sind Leute, mit denen kann man einfach mal ins Gespräch gehen. Die helfen dir vielleicht, die nächsten Schritte auch herauszufinden, die für dich gut sind. Vielleicht helfen sie dir, Professionelle zur Hilfe zu suchen und gehen mit dir dahin, begleiten dich, lassen dich nicht alleine. Das ist wichtig. Vielleicht helfen sie dir dabei, einfach aufzustehen. Über unsere Internetseite, unsere Homepage, könnt ihr da auch einen Link hingeben. Diese Kontaktperson, die Claudia Kind, die organisiert das, die hört sich an, was ist euer Anliegen, versucht euch dann zu vernetzen. Also es gibt auch hier die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen miteinander. Nicht in der Passivität zu bleiben, sondern aufzustehen. Steh auf. Das Zweite, was der Engel zu Elia sagt, ist, iss. Iss. Iss von dem Brot, das Gott dir gibt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird nie mehr Hunger haben. Da ist was Füllendes drin. Nähre dich vom Wort Gottes. War das so schön? Die Christiane hat das so super erzählt. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Also Bibel lesen und beten und ihn ausstrecken und Gott bitten, dass er zu uns spricht, dass sein Wort unsere Nahrung ist und uns von innen heraus füllt. Nähere dich mit dem Wort, bringen. Lass Dinge in dein Herz hinein, die dich satt machen und die dich mit Wahrheit füllen. Und trink. Trink. Und was sage ich doch, ist das nicht das Gleiche? Na, ich finde nicht, weil Trinken hat für mich auch immer was so, Trinken im Heiligen Geist ist nochmal so eine andere Ebene, eine andere Nähe zu Gott, die im Heiligen Geist in mir stattfinden kann. Lass dich erfüllen von dem Leben spendenden Wasser, was von Gott ausgeht. Von dem, der sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Such seine Gegenwart. Heute ist Gegenwartsabend. Es geht um nichts anderes. Wir haben keinen Plan. Wir haben keine 10 Punkte und dann wird es gehen, sondern wir sagen, hier bin ich. Schau mich an, Gott. Ich sehe dich an. Und dann führ mich und ich bin bereit dafür, dir zu folgen. Weil ich davon überzeugt bin, dass du es gut meinst und dass da ein guter Weg bist, vor mir liegt, weil du der Weg bist. Steh auf, iss, trink. Und dann sagt der Engel zu ihm, und geh, weil du hast einen langen Weg vor dir. Ja, vielleicht haben auch wir mit diesen Fragen, mit diesen Belastungen, die einfach da sind in unserer Welt, auch teilweise lange Wege vor uns. Deswegen brauchen wir diese Speise, wir brauchen diese Stärkung, um diesen Weg gehen zu können. Und wo geht Elia hin? Er geht zum Horeb, der Berg Gottes, der Berg, wo Gott dem Mose begegnet ist, als das Volk ausgezogen ist. Aber das ist Ödland, das ist Wüste. Wenn ihr den Berg mal angeht, der ist kahl, das sind Höhlen, da wächst nichts drauf. Elia war vorher auf dem Karmel gewesen, wo er mit Ahab und den Priestern da in seinem Battle war. Der Karmel übersetzt der Weinberg Gottes. Der ist grün, der ist saftig, da ist alles, was du brauchst. Aber der Horeb, das ist öde. Und da geht er hin, alleine und sitzt da in der Höhle und wartet auf Gott. Hey, ein langer Weg. Ich weiß, wenn man drin ist in solchen Phasen, in solchen negativen Spiralen, dann sind diese Höhlenzeiten manchmal auch echte Höllenzeiten. Das zieht einem alles raus. Aber Gott macht uns Mut, Jesus macht uns Mut. Iss und trink, bleib nicht passiv und warte auf mich. Und irgendwann kriegt Elia in dieser Höhle da am Horeb, wo er sitzt, von Gott den Impuls, komm mal raus aus deiner Höhle, denn ich will dir begegnen. Und dann kommt da ein Sturm. Und Gott ist nicht drin. Und da kommt da Feuer und Gott ist nicht drin. Da kommt da ein Erdbeben, aber Gott ist nicht da. Und dann nimmt Elia etwas wahr, nämlich ein leises Säuseln, so heißt es. Ein leises Säuseln. Und darin findet er Gott. Weißt du, jetzt könnte man sagen, oh, es wäre doch viel besser, ne, in dem Erdbeben und Elia spürt, dass da die Kraft wieder da ist. Und ja, und das hat er vorher schon gesehen. Das hat er selbst erlebt, als er darum gebetet hat. Aber das hat ihn nicht davor bewahrt, dass er trotzdem in diese Depression gefallen ist. Es ist schön, diese äußeren Umstände und wenn sich Dinge außen bewegen, aber für unser Sein ist das leise Säuseln manchmal viel entscheidender, weil was passiert in diesem Säuseln? Da flüstert, Gott flüstert zu dir. Wann flüstert jemand mit dir? Wenn er dir ganz nah ist. Sonst macht es keinen Sinn, sonst hörst du davon nichts. Flüstern tun wir, wenn wir uns ganz nah sind. Wenn es intim wird, so möchte Gott dir begegnen. So möchte Jesus dir begegnen, der sanftmütig und demütig ist und dir ganz nah kommt, dich nicht anschreit, dich nicht irgendwie irgendwo hindrückt, sondern von Angesicht zu Angesicht ganz intim mit dir ins Gespräch zu gehen und dich rauszuholen aus dieser Höhle und dich rauszuführen. Und bei Elia ist es so und er steht wieder auf und er geht wieder los und er ist wieder der Prophet Gottes. Diese Begegnung verändert was bei ihm. Jesus lässt dich nicht allein. Jesus lässt dich nicht allein. Unabhängig davon, welche Ursache deine emotionalen, psychischen Belastungen auch haben, die Finsternis, in der du vielleicht drin sitzt. Er ist da. Er lässt dich nicht allein. Er ist das Licht der Welt. Auch wenn unser Licht zu schwach zu sein scheint, um irgendwas auszurichten in dieser Finsternis, sein Licht ist stärker als die Finsternis. An dieser Stelle möchte ich dich schon einladen, wenn wir gleich Lieder singen und Gott loben, gibt es die Möglichkeit, hier vorne hinzukommen zum Gebet und für dich beten zu lassen. Ich bin da, ich weiß nicht, ob noch jemand da ist, der mit mir macht. Die Mareike ist da, das ist super. Lasst es euch zusprechen. Das ist nicht unsere Worte, die da irgendeinen Auswirkung haben, dass wir da irgendwie beten. Das ist nicht sein, das ist deine Haltung. Es ist dieses Steh auf. Steh auf und halte die Hände auf, dass Gott dich füllen kann mit dem, was er für dich hat. Und das ist auch so ein Schritt. Also komm gerne zum Gebet. Aber auch wenn du nicht jetzt in Belastung bist, darfst du dir einen Segen abholen. Vielleicht sogar auch einen Schutz, dass du diese Welt anders siehst. Vielleicht sogar, um Hände zu füllen, dass du andere begleiten kannst, die in dieser Finsternis sitzen. Jesus hat nämlich nicht nur gesagt, ich bin das Licht der Welt, sondern hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt, wenn ihr mir nachfolgt. Und ihr dürft dieses Licht zu den Menschen bringen. Wie großartig. Aber ich möchte diese Predigt nicht zu emotional beenden, ehrlich gesagt. Weil ich finde, es geht gar nicht immer nur darum, dass jetzt alles so, oh, ja und du. Sondern manchmal brauchen wir auch einfach Anweisungen, Fakten. Und Johannes Hartl hat einen schönen Podcast zu dem Thema gemacht und er nennt 21 Tipps für verschiedenste Settings, wie man damit umgehen gehen kann. Ich habe da mal ein paar rausgesucht, die für heute ganz gut passen und ich nenne euch 5 davon, okay? Die ihr vielleicht ganz praktisch einfach mitnehmen könnt. Der erste Tipp heißt Entstigmatisierung. Und ich glaube, da ist schon einiges passiert in den letzten Jahren. Lasst uns keine Scham vor dem Phänomen von psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen haben. Eben nicht dieses, oh, Psycho abschieben, sondern nein, es ist normal in unserer Mitte, dass das vorkommt. Es ist, man könnte, also ich will jetzt sagen, es ist wie ein Schnupfen, das wäre verniedlichend, das stimmt nicht, aber es ist eine Erkrankung wie andere Erkrankungen auch und so sollten wir damit umgehen und das nicht irgendwie in die Schamecke schieben. Ich darf das niemandem erzählen, ich muss passiv bleiben und das darf überhaupt niemand wissen und diese ganze Kiste. Nein, es ist nichts Ungewöhnliches. Vielleicht kennst du es sogar schon. Und wenn nicht, dann kann es jeden Tag um die Ecke kommen. Also lasst es aufhören, das irgendwo ins Abseits zu schieben und nicht darüber zu reden. Das zweite ist, lasst uns aufhören, Diagnoselabels zu verteilen. Ja, bei anderen sowieso. Oh, der ist so. Oh, der Narzisst. Oh, der ist ja hier Borderliner. Und keine Ahnung. Also, ne, also wir, da sind wir ganz schnell dabei, den Leuten irgendein Label drauf zu hauen, wie wir sie wahrnehmen und meinen, was da dahinter steht, ist gefährlich. Und was auch gefährlich ist, ist, wenn du das bei dir selber machst. Und dann neigen wir dazu. Ja, vielleicht haben wir manche Anteile in unserer Persönlichkeit, die uns empfänglicher für das eine oder das andere machen und Dinge machen. Aber deine Identität ist das nicht. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du mit ihm unterwegs bist, ist deine Identität Jesus Christus. Bist du in Christus, bist du eine neue Kreatur, sagt es Paulus. Das ist deine Identität. Hängt das Thema nicht, lass es nicht dein ganzes Leben bestimmen. Ja, wie schnell sagen wir, ich bin halt so. Mittlerweile darf man ja so sein, wie man will. Man darf ja alles sein, wenn man das möchte. Aber das führt auch dahin, dass so eine Gleichgültigkeit reinkommt. Na, ich bin halt so. Dann müsst ihr schon damit klarkommen und ich irgendwie auch. Nein, mit manchen Dingen müssen wir nicht klarkommen. Jesus Christus ist größer und wir können ihn dagegen setzen. Der dritte Gedanke, bau dir ein geistliches Leben. Ey, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, mit den Prioritäten. Bau dir einen Rahmen, wie du geistliche Nahrung zu dir nehmen kannst jeden Tag, weil du musst von etwas gefüllt werden. Kümmere dich um dein geistliches Leben. Schaff dir einen Rhythmus. Lies im Wort Gottes. Wir sind nicht dafür gemacht, ohne Gott zu leben. Wir sind geistliche Wesen. Und immer, wenn wir Gott draußen lassen und meinen, das geht auch ohne diese Ebene, ist die Gefahr da, dass da Dinge kommen, die unsere Lebenstür öffnen und was Zerstörerisches reinbringen. Viertens, hör auf, Pornos zu schauen und vielleicht andere Drogen zu konsumieren. Denn auch die öffnen etwas und machen was mit dir, was nicht gut ist. Und fünftens, lasst uns mutiger über unseren Glauben sprechen. Lasst uns mutiger von Jesus Christus sprechen. Lasst uns das Evangelium in unserem Mund haben und davon reden. Auch für uns. Ja, also ich rede, glaube ich, mehr mit mir selbst als mit anderen den ganzen Tag über. Und auch da ist die Frage, was rede ich da? Was sind diese manchmal auch stillen Worte, die man sich so zuspricht die ganze Zeit? Aber das Gleiche gilt aber auch für die Gruppen, in denen wir sind. Reden wir destruktiv die ganze Zeit oder bringen wir das Evangelium, die frohe Botschaft, Jesus Christus damit hinein? Wo kriegen wir mit, dass Menschen in Not sind, dass Menschen in der Finsternis sitzen? Haben wir den Mut hinzugehen und den Namen Jesus Christus auszusprechen? Und ich meine das jetzt nicht so ganz platt. Ja, wir müssen ein bisschen Sensibilität schon haben für das Gegenüber. Das ist wichtig. Ein bisschen Empathie muss da sein. Aber dann an diesen Punkt zu kommen, wo man Jesus Christus mit ins Spiel bringt, weil er das Licht ist, weil er der Weg ist, weil er das Brot ist. Jesus kann von innen unsere Ängste heilen. Ich glaube, das ist Realität. Das ist auch eine geistliche Wahrheit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht nur darüber reden und uns darüber beschweren, was mit dieser Welt passiert, sondern dass wir als Nachfolger Jesu Christi, als die, die ihn in dieser Welt bekannt machen, immer mehr erleben, wie Menschen frei werden, wie Menschen wieder Freude erleben, wie Menschen Hoffnung erleben, wie sie nach diesem Licht greifen und wie sie Jesus begegnen, der, der uns aus diesem Gefängnis herausholt, der dafür gestorben ist, damit wir frei sein können. Ich bete. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr, und du sprichst es ja in diesem Vers in Matthäus Evangelium aus, dass du schon genau weißt, wo diese Verlorenheit auch liegt und dass diese Verlorenheit nicht nur in äußeren Umständen ist, ganz im Gegenteil, sondern ganz oft in unserem Inneren stattfindet. Jesus, und ich möchte dir all die Menschen hinlegen jetzt, die gerade unter dieser Finsternis leiden, die in Angststörungen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, denen es geht wie dem Elia, die unter irgendwo liegen und sagen, ich habe keine Lust mehr zu leben. Jesus, begegne ihnen. Hol sie raus aus dieser Finsternis. Und ich danke dir von Herzen, dass du da bist. Dass du sie nicht alleine lässt. Dass du ganz nah bist. Ich wünsche mir, diese Kraft zu sehen hier in unserer Mitte, in unserem Leben. Und dass sie von unserer Gemeinschaft ausgeht zu den Menschen, die in ihrer Verlorenheit gerade so alleine sind. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.